Abschnitt 9.4. Theorien zur Zielrealisierung. Motivation versus Volition und Handlungskontrolle. Tun Sie immer das, was Sie sich vorgenommen haben? Oder schieben Sie manchmal auch eine Erledigung, so wichtig und dringend sie auch sein mag, auf die lange Bank? Wurden Sie angesichts einer Versuchung, zum Beispiel durch die Einladung einer Freundin zu einem gemeinsamen Kinobesuch, schon einmal schwach und warfen alle guten Vorsätze, zum Beispiel die Seminararbeit am selben Tag noch fertig zu schreiben, über Bord? Oder quälen Sie sich im Gegenteil mit einem Vorhaben, das seinen Reiz für Sie verloren hat oder Ihnen zunehmend unrealisierbar erscheint, von dem Sie sich aber nicht lösen können? Es sind dies typische Schwierigkeiten, die beim Zielstreben auftreten können und unterschiedliche Aspekte der Selbstregulation betreffen. Die zwei einflussreichsten Theorien hierzu, das Rubicon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer sowie die Handlungskontrolltheorie von Kuhl, wurden Mitte der 1980er Jahre zeitgleich formuliert und markieren einen tiefgreifenden Wandel in der Motivationspsychologie. Die Autoren griffen ein theoretisches Problem auf, das viele Jahrzehnte unbeachtet geblieben war. Klassische, auf Erwartungswertkonzepten aufbauende Theorien versagen bei der Erklärung, weshalb Menschen ein attraktives und durchaus realisierbares Vorhaben nicht in die Tat umsetzen. Sie nahmen vielmehr an, wenn jemand eine Handlung nicht ausführt, zu der er prinzipiell in der Lage wäre, dann fehlt es an Motivation. Julius Kuhl verwirft dieses Motivationsdoktrin und warnt, dass "This view has hampered our understanding of behavior because it ignores the role of volitional processes." Kuhl setzte sich als erster moderner Motivationsforscher mit Nachdruck dafür ein, dass zwischen Prozessen der Zielwahl und Prozessen der Zielrealisierung unterschieden werden müsse. Während Prozesse der Zielwahl durch Wünschbarkeit, Anreiz, Wert und Realisierbarkeit, Erfolgserwartung, determiniert sind, unterliegen Prozesse der Zielrealisierung dem Einfluss volitionaler Einflussgrößen, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen wird. Zur Einstimmung in die Thematik ein kurzes Zitat aus dem programmatischen Artikel von Heckhausen und Gollwitzer, in dem die konzeptuelle Unterscheidung von Motivation, Zielwahl und Volition, Zielrealisierung, anklingt. Motivation encompasses all the processes related to deliberation on incentives and expectancies for purpose of choosing between alternative goals and the implied courses of action. Volition entails consideration of when and how to act for the purpose of implementing the intended course of action. Unterabschnitt 9.4.1. Das Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Das Rubicon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer löst die Forderung nach einer theoretischen Abgrenzung motivationaler und volitionaler Prozesse ein, indem es deren Unterschiede in den kognitiven Merkmalen nachweist. Der Name der Theorie geht auf die Metapher zurück, nach der Caesar mit dem Überschreiten des Rubikon seinen nicht mehr rückgängig zu machenden Entschluss zum Bürgerkrieg besiegelt hatte, dem ein zögerliches Abwägen von Vor- und Nachteilen des Unterfangens vorausgegangen war. Das Überschreiten des Rubikon steht in der Theorie für die verbindliche Festlegung auf ein Ziel, mit der die vollständige Ausrichtung auf die Zielrealisierung einhergeht und man in den Worten Heinz Heckhausens zum Partisan seiner eigenen Wünsche wird. Der Verlauf des Zielstrebens vom Entstehen vielfältiger Wünsche über die Bildung eines verbindlichen Ziels bis hin zu dessen Realisierung wird idealtypisch in vier aufeinanderfolgenden Phasen untergliedert, in denen jeweils eine spezifische Aufgabe zu lösen ist. Siehe Abbildung 9.5 im gedruckten Buch. Diese Phasen umfassen das Abwägen zwischen potenziell zu realisierenden Wünschen, das Planen der Verwirklichung eines verbindlich gewählten Wunsches, der damit zu einer Absicht, Zielintention geworden ist, das Handeln im Sinne der Ausführung zielrealisierender Aktivitäten und schließlich die Bewertung des Erreichten. Abwägen und Bewerten werden dabei als motivationale Phasen betrachtet, weil hier Wert- und Erwartungserwägungen bzw. sich darauf auswirkende Kausalattributionen eine Rolle spielen. Planen und Handeln gelten als volitionale Phasen, da hier selbstregulative Prozesse im Vordergrund stehen. Als markante Übergänge auf dem Weg vom Wunsch zum Ziel werden die Bildung einer Zielintention, die Initiierung einer zielführenden Handlung sowie die Zielerreichung betrachtet. Wenn nun Zielwahl und Zielrealisierung, wie postuliert, tatsächlich theoretisch voneinander abzugrenzende Phänomene sind, so müssen sie sich auch in ihren kognitiven Merkmalen unterscheiden. Die zentrale Annahme des Rubicon-Modells ist daher, dass jede Phase mit einer spezifischen kognitiven Orientierung, Bewusstseinslage, verbunden ist, die das Lösen der jeweils anstehenden Aufgabe, abwägen, planen, handeln, bewerten, ideal unterstützen soll. Die Forschung konzentriert sich zunächst auf die beiden Phasen, die vor abwägende Phase und nach planende Phase der Intentionsbildung liegen. Siehe hierzu auch die Tabelle im gedruckten Buch. In zahlreichen Studien, die einem einheitlichen Schema folgen, konnten Unterschiede in den kognitiven Merkmalen der abwägenden und planenden Bewusstseinslage belegt werden. Versuchsteilnehmer wurden in die abwägende Bewusstseinslage, zum Beispiel wägen sie ein noch offenes persönliches Entschlussproblem ab, oder planende Bewusstseinslage versetzt. Zum Beispiel legen sie die nächsten Handlungsschritte zur Realisierung eines persönlichen Entschlusses fest und sollten in einem angeblich zweiten, unabhängigen Experiment Aufgaben lösen bzw. Einschätzungen abgeben, die Rückschlüsse auf verschiedene kognitive Prozesse erlaubten. Fujita et al. Konnten zeigen, dass abwägende Probanden während eines Konzentrationstests beiläufig eingeblendete irrelevante Informationen in einem überraschenden Gedächtnistest eher reproduzieren konnten als planende Probanden, was für deren stärkere Aufmerksamkeitsfokussierung und damit geringere Offenheit für Information spricht. Auch reproduzierten Probanden, die man in der abwägenden bzw. planenden Bewusstseinslage mit abwägenden und planenden Gedanken einer anderen Person konfrontierte, die jeweils phasenkongruenten Inhalte besser als phaseninkongruente Inhalte. Schließlich zeigte sich, dass Probanden in einer abwägenden Bewusstseinslage gleichermaßen die Vor- und Nachteile eines Ziels bedenken und auch die Realisierbarkeit recht realistisch einschätzen, während Personen in einer planenden Bewusstseinslage nahezu ausschließlich die positiven Seiten ihres Ziels präsent haben und die Realisierungschancen stark überschätzen. Besonders eindrucksvoll zeigen dies Gollwitzer und Kinney. In einer Aufgabe, bei der die Probanden objektiv keinerlei Kontrolle über das Aufleuchten eines Lichtes hatten, schätzten Probanden in der planenden Bewusstseinslage ihre Kontrolle signifikant höher ein, 57%, als Probanden in der abwägenden Bewusstseinslage, 23%, oder Probanden der Kontrollbedingung, 46%. Es gibt sogar Hinweise, dass die Bewusstseinslagen auch weiterreichende Urteile beeinflussen. Risikowahrnehmung, Selbstwert, Lebensoptimismus. Das Faszinierende an den Bewusstseinslagen ist, dass sie mit dem Beginn der jeweiligen Handlungsphase automatisch entstehen und so in idealer Weise das Zielstreben unterstützen. Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen und ein Ziel zu setzen, sind wir realistisch. Geht es um die Realisierung eines Ziels, sehen wir alles rosig und überschätzen unsere Möglichkeiten auch gerne einmal, was uns gegen Rückschläge und vorzeitiges Aufgeben immunisiert. So zeigen Befunde von Brandstätter und Frank, dass die Bewusstseinslage des Planens die Ausdauer fördert und dies über eine positivere Einschätzung der Wünschbarkeit und der Realisierbarkeit des Ziels vermittelt ist. Soweit, so gut. Nun scheint aber die planende Bewusstseinslage nicht grundsätzlich die Zielrealisierung sicherzustellen. Wie würde man es sich sonst erklären, dass ein Entschluss nicht in die Tat umgesetzt wird? Offensichtlich stellen sich dem Handeln Schwierigkeiten in den Weg, die mit der planenden Bewusstseinslage allein nicht bewältigt werden können. Gollwitzer hat sich im Rahmen einer theoretischen Weiterentwicklung des Rubicon-Modells mit dieser Frage beschäftigt und präsentiert eine Selbstregulationsstrategie, die Bildung sogenannter Implementierungs- oder Durchführungsintentionen, die sehr einfach und, wie die Forschung zeigt, auch sehr erfolgreich eingesetzt werden kann, um Zielrealisierung zu unterstützen. Unterabschnitt 9.4.2 Zielintentionen und Implementierungsintentionen. Listen Sie zu Beginn dieses Abschnitts doch einmal Vorhaben auf, die Sie sich fest vorgenommen hatten, aber dann doch nicht umgesetzt haben. Was war der Grund dafür? War Ihnen die Handlung so unangenehm, dass Sie sich nicht dazu überwinden konnten? Waren Sie mit anderen Dingen beschäftigt und haben Ihre Absicht einfach vergessen? Hatten Sie so viel um die Ohren, dass Sie beim besten Willen nicht wussten, wann Sie dieses Projekt auch noch in Angriff nehmen sollten? Oder hatten Sie zwar begonnen, für Ihr Ziel zu arbeiten, wurden dann aber abgelenkt? Dies sind ganz alltägliche Schwierigkeiten bei der Zielrealisierung. Um sich dagegen zu wappnen, kann man nach Gollwitzer eine Implementierungsintention bilden, in der eine mentale Verknüpfung zwischen einer passenden Handlungsgelegenheit und der geplanten Handlung hergestellt wird. Im Format, wenn Gelegenheit X auftritt, dann führe ich Verhalten Y aus. Während man sich in einer Zielintention, Absicht, auf einen angestrebten Zielzustand, zum Beispiel ich will den Englisch-Sprachtest machen, festlegt, spezifiziert man in einer Implementierungsintention verbindlich die konkrete Handlungsausführung. Die Studentin, die den Englisch-Sprachtest absolvieren möchte, könnte im Dienste dieser Zielintention die folgende Implementierungsintention bilden. Wenn ich heute nach Hause komme, melde ich mich über die Webseite des Sprachzentrums für den Englisch-Vorbereitungskurs an. Wirksamkeit von Implementierungsintentionen. In einer Meta-Analyse von 94 Studien mit mehr als 8000 Versuchsteilnehmern konnten Gollwitzer und Sheeran die Wirksamkeit von Implementierungsintentionen überzeugend belegen. Personen, die eine Zielintention mit einer Implementierungsintention ausgestattet hatten, waren durchwegs erfolgreicher bei der Umsetzung als Personen, die keine Implementierungsintention gebildet hatten. Dieser mittlere bis starke Effekt, Cohens D gleich 0,65, zeigte sich bei Zielen aus den unterschiedlichsten Bereichen, persönliche Lebensführung, Gesundheit, Sport, kognitive Aufgaben und vor allem bei den unterschiedlichsten Typen von Zielrealisierungsschwierigkeiten. Für die Praxis: Implementierungsintentionen. Befunde, nach denen Implementierungsintentionen die Häufigkeit steigerten, mit der Patienten eine ärztlich vorgeschriebene, aber unangenehme Behandlung befolgten, weckte das Interesse von Gesundheitspsychologen. In deren Programmen zur Förderung von gesundheitsrelevanten Verhalten nehmen Implementierungsintentionen einen festen Platz ein. Ferner wurde für das gesundheitspsychologische Praxisfeld ein neues, theoretisch und empirisch bestens fundiertes Interventionsprogramm entwickelt, das die Technik des mentalen Kontrastierens, Zielsetzung, mit der Selbstregulationsstrategie der Implementierungsintention, Zielrealisierung, verbindet und den Titel MCII, Mental Contrasting with Implementation Intentions, trägt. Praxisteil Ende. Vermittelnde Mechanismen des Implementierungseffekts. Der förderliche Effekt von Implementierungsintentionen basiert auf zwei Prozessen, die an der spezifizierten Gelegenheit einerseits, wenn ich von der Vorlesung nach Hause komme, beziehungsweise am spezifizierten Verhalten andererseits, dann melde ich mich zum Englischkurs an, ansetzen. Siehe Abbildung 9.6 im gedruckten Buch. So wird die intendierte Gelegenheit im Gedächtnis in einen erhöhten Aktivationszustand versetzt, wodurch sie leichter erkannt wird und bei ihrem Auftreten die Aufmerksamkeit der handelnden Person auf sich zieht. Der zweite vermittelnde Mechanismus des Implementierungsintentionseffekts betrifft die Initiierung des geplanten Verhaltens. Wie zahlreiche Experimente zeigen, führt die mentale Verknüpfung zwischen einer Handlungsgelegenheit und der intendierten Handlung zu einer Automatisierung dieser Handlung. Das heißt, die Handlung wird beim Auftreten der Gelegenheit ohne erneutes Abwägen prompt initiiert und dies selbst dann, wenn nur beschränkt kognitive Kapazität zur Verfügung steht, zum Beispiel wenn man mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, oder die Gelegenheit sogar unterhalb der Bewusstseinsschwelle, zum Beispiel nur für den Bruchteil einer Sekunde, erscheint. Insgesamt verbinden sich in Implementierungsintentionen bewusst kontrollierte und automatisch ablaufende Prozesse der Handlungssteuerung, was Gollwitzer veranlasst, von strategischer Automatisierung zu sprechen. In einem bewussten Willensakt, Formulieren der Implementierungsintention, delegiert die Person gewissermaßen die Kontrolle über die Initiierung der zielführenden Handlungen an die Umwelt. Damit wird Handeln so leichtgängig, wie es bei gut eingespielten Routinen oder Gewohnheiten, Habits, der Fall ist. Während sich Gewohnheiten jedoch erst durch eine häufige Kopplung zwischen Situation und Handlung herausbilden, genügt bei Implementierungsintentionen ein einmaliger mentaler Akt. Man könnte also von One-Trial-Habits sprechen. Evidenz für diese Annahme liefern neurophysiologische Daten. Verhalten, das von Zielintentionen gesteuert wird, wird von Aktivität in einem Hirnareal begleitet, das mit konzeptgebundener, zielbezogener Top-Down-Regulation assoziiert ist. Verhalten, das von Implementierungsintentionen reguliert wird, zeigt Aktivität in einem Gehirnareal, das mit stimulusabhängiger Bottom-up-Handlungskontrolle in Verbindung steht. Exkurs: Unbewusstes Zielstreben. Das Verhalten aufgrund einer bewusst gebildeten Implementierungsintention automatisch ausgelöst werden kann, haben wir eben berichtet. Dass eine gut eingespielte Routine, zum Beispiel Fahrradfahren, ohne weitere bewusste Kontrolle automatisch abläuft, wenn wir uns einmal dazu entschieden haben, zum Beispiel das Fahrrad statt dem Bus zu nehmen, ist uns vertraut. Dass aber Ziele aktiviert werden können, ohne dass die handelnde Person sich dessen bewusst ist, ist eine Entdeckung, die John Bark zur Formulierung seiner Automotivtheorie veranlasste. Eine Vielzahl darauf aufbauender Studien legt nahe, dass Ziele, zum Beispiel sich rücksichtsvoll verhalten, durch Hinweisreize aus der Umwelt, zum Beispiel Lesesaal einer Bibliothek, aktiviert werden können und entsprechendes Verhalten bewirken, zum Beispiel mit gedämpfter Stimme sprechen. Unbewusst aktivierte Ziele steuern das Verhalten durch dieselben Prozesse, zum Beispiel Aufmerksamkeitslenkung, und mit denselben Verhaltenseffekten, zum Beispiel Anstrengung, Ausdauer, emotionales Erleben nach Erfolg oder Misserfolg, wie bewusst gesetzte Ziele. Exkurs Ende. Die beiden bislang angesprochenen theoretischen Modelle zur Volition weisen zwei Besonderheiten auf. Sie thematisieren erstens ausschließlich kognitive Prozesse, Bewusstseinslagen, Wahrnehmung von Handlungsgelegenheiten, automatische Reaktionsaktivierung. Emotionale Prozesse scheinen aus ihrem Blickwinkel keine Rolle für die Selbstregulation des Zielstrebens zu spielen. Zweitens sind es allgemein psychologisch formulierte Theorien, das heißt, es werden keine interindividuellen Differenzen, Unterschiede zwischen Menschen, angenommen. Dass sich Menschen gerade im Hinblick auf ihre Selbstregulation unterscheiden und diese Unterschiede auf die Fähigkeit zur Emotionsregulation zurückgehen, steht im Mittelpunkt des ebenfalls sehr einflussreichen Ansatzes von Julius Kuhl, der Handlungskontrolltheorie und ihrer Weiterentwicklung der Persönlichkeitssysteminteraktionen, PSI-Theorie. Damit eröffnet sich eine gänzlich neue Perspektive auf volitionale Prozesse. Unterabschnitt 9.4.3: Handlungskontrolltheorie und Theorie der Persönlichkeitssysteminteraktionen, PSI, Selbstregulation versus Selbstkontrolle. Wie kann die Umsetzung einer Absicht gelingen, wenn es zu dem ins Auge gefassten Ziel attraktivere Alternativen gibt, also widerstreitende Handlungstendenzen existieren? Zum Beispiel die unklare und schwierige Projektaufgabe anpacken, statt eine Routineaufgabe zu erledigen. Für eine Prüfung lernen, statt mit Freunden ins Kino zu gehen. Auf eine größere Anschaffung sparen, statt sein Geld für eine unnütze kleine Annehmlichkeit jetzt auszugeben. Das eine mag man zwar für vernünftig halten, das andere ist, im Moment zumindest, aber angenehmer oder weniger anstrengend. Um derartige Handlungskonflikte zu lösen, braucht es nach Kuhl sogenannte Handlungskontrollstrategien. Siehe hierzu auch die Tabelle im gedruckten Buch. Bevor wir uns diese genauer ansehen, präsentieren wir kurz eine klassische Versuchsanordnung zu Handlungskonflikten, wie sie in Versuchssituationen entstehen können. Diese zählt sicherlich zu den 100 berühmtesten Experimenten der Psychologie. Exkurs: Die klassischen Arbeiten von Walter Mischel zum Belohnungsaufschub. Der Marshmallow-Test. Die in Versuchssituationen auftretenden Handlungskonflikte untersuchte Walter Mischel aus einer entwicklungs- und differenzialpsychologischen Perspektive in seinen berühmt gewordenen Studien zum Belohnungsaufschub, Delay of Gratification. Vorschulkinder wurden vor die Wahl gestellt, eine kleinere Belohnung, ein Marshmallow, also eine Süßigkeit aus Eisschnee, gleich zu erhalten oder aber eine größere Belohnung, zwei Marshmallows, etwas später. Der Versuchsleiter verließ den Versuchsraum und stellte die Kinder vor die Entscheidung, ob sie ihn per Klingel zurückholen wollten, um dann sofort die kleinere Belohnung zu erhalten, oder aber warten wollten, bis er von sich aus zurückkehren und ihnen dann die größere Belohnung geben würde. Eine Situation, die gerade den kleineren Kindern einiges an Willenskraft abverlangte, was sich an einem Video der Universität Stanford sehr schön sehen lässt. Die Kinder rutschten unruhig auf ihrem Sitz hin und her, hielten sich die Augen zu, blinzelten und sahen doch verstohlen zum Objekt der Begierde, rochen daran, um sich wieder abrupt von der Versuchung abzuwenden. Gemessen wurde die Wartezeit, bis die Kinder sich beim Versuchsleiter meldeten. Die Fähigkeit, der Verlockung zu widerstehen, Resistance to Temptation, nahm mit dem Alter zu und korrelierte mit Indikatoren erfolgreicher Lebensbewältigung im Teenageralter. Stressbewältigung, soziale Kompetenz, schulische Leistungen. Vermittelt wird die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub durch kognitive Prozesse, wie beispielsweise die Aufmerksamkeit vom Versuchsobjekt abzulenken, zum Beispiel es zudecken, mit etwas anderem spielen, an angenehme Dinge denken. Oder das Objekt gedanklich zu rekonstruieren, sich vorstellen, es wäre nur ein Bild und gar kein echtes, wohlriechendes Marshmallow. Exkurs Ende. Die verschiedenen Handlungskontrollstrategien können aktiv, also bewusst eingesetzt werden, oder aber passiv, quasi automatisch wirksam werden. Wie gut dies jeweils gelingt, hängt vom aktuellen Kontrollzustand der Person ab. Kuhl unterscheidet den Kontrollzustand der Handlungsorientierung und den der Lageorientierung. Während man im Zustand der Handlungsorientierung mittels der Handlungskontrollstrategien flexibel auf die konkreten Handlungsanforderungen reagiert, verfängt man sich bei der Lageorientierung in negativen Gedanken, die sich fast ein wenig zwanghaft auf zurückliegende, gegenwärtige oder zukünftige Ereignisse richten. Warum ist mir das nur passiert? Es ist alles so schwierig. Wie soll das alles nur werden? Der Einsatz der Handlungskontrollstrategien gelingt hier nicht gut. Der Kontrollzustand hängt zum einen von den Umständen ab, zum Beispiel wird jeder nach einem schweren beruflichen Rückschlag in grüblerische Gedanken verfallen oder aber bei einem unerwarteten Ereignis über die Situation nachsinnen, zum anderen von der persönlichen Disposition, in den einen oder anderen Kontrollmodus zu verfallen. Das Persönlichkeitsmerkmal der Handlungs- bzw. Lageorientierung wird mit einem Fragebogen gemessen. Drei Arten der Handlungs-Lageorientierung werden dabei unterschieden: die prospektive, die misserfolgsbezogene und die tätigkeitsbezogene, wobei bislang nur die ersten beiden erforscht wurden. Mit der Unterscheidung in prospektive und misserfolgsbezogene Handlungs-Lageorientierung, abgekürzt als HOP, LOP bzw. HOM, LOM, wird bereits auf zwei wesentliche Dimensionen erfolgreicher Selbstregulation verwiesen. Einerseits Absichten in die Tat umzusetzen, auch wenn sie schwierig oder unangenehm sind, Willensstärke, und andererseits auch bei Misserfolgen und Rückschlägen handlungsfähig zu bleiben und daran durch Integration der negativen Erfahrung in das Selbst, Selbstentwicklung, zu wachsen. Zu sehen auch in der Tabelle im gedruckten Buch. Theorie der Persönlichkeitssysteminteraktionen, PSI. Kuhl hat seine Überlegungen zur Selbstregulation weiter differenziert und postuliert ein komplexes Zusammenspiel affektiver und kognitiver Funktionssysteme, die in ihrer jeweils spezifischen Konfiguration die Persönlichkeit eines Menschen ausmachen. Je nach Affektlage soll die Selbstregulation, Willensstärke, Selbstwachstum besser oder schlechter gelingen. Die Disposition der Handlungs-Lageorientierung wird in diesem Zusammenhang als individuelle Affektregulationskompetenz verstanden, das heißt als Fähigkeit, situationsangemessen positiven Affekt zu mobilisieren bzw. negativen Affekt zu dämpfen. Eine erste Affektmodulationshypothese besagt, dass positiver Affekt die Umsetzung von Absichten in Handlung bahnt, während umgekehrt das Fehlen von positivem Affekt, zum Beispiel wenn man sich lustlos und antriebsschwach fühlt, paradoxerweise unerledigte Absicht gedanklich in den Vordergrund treten lässt, ihre Umsetzung aber hemmt. Dazu passen sehr gut Befunde, nach denen bei prospektiv lageorientierten im Vergleich zu prospektiv handlungsorientierten intentionsbezogene Konzepte stärker aktiviert sind, sie jedoch ihre Absichten gleichzeitig weniger häufig realisieren. Im Extremfall denkt man die ganze Zeit über das nach, was man alles erledigen muss, ohne sich zum Handeln aufraffen zu können. Die zweite Affektmodulationshypothese bezieht sich auf die Rolle von negativem Affekt. Hoher negativer Affekt und die Unfähigkeit, diesen herabzuregulieren, führen dazu, dass der Zugang zum Selbst, das heißt das Erspüren eigener Bedürfnisse, Werte und Erfahrungen, erschwert ist. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die störenden Details der aktuellen Situation. Man verliert den Blick für das Ganze und sieht gar nicht mehr, was man in der Vergangenheit schon alles bewältigt hat und was man in Zukunft noch anpacken könnte. Dazu passt wiederum gut, dass misserfolgsbezogen lageorientierte bei wiederholtem Misserfolg hilflos werden, in Grübeleien verfallen und in ihrer Leistung einbrechen. Auch können sie nicht gut zwischen eigenen Zielen und fremden Aufträgen unterscheiden und neigen dazu, den eigenen Bedürfnissen zuwiderlaufende Tätigkeiten auszuführen. Ferner zeigt sich bei ihnen eine chronische Inkongruenz zwischen impliziten Motiven und expliziten Motiven bzw. Zielen. Wie mehrfach schon angesprochen, lassen sich bewusst kontrollierte und unbewusst automatisch ablaufende Selbstregulationsprozesse differenzieren. Auch im Rahmen der PSI-Theorie findet sich diese Unterscheidung mit zwei Formen des Willens. Dazu cool: Es wurde der Vorschlag gemacht, den Willen in zwei verschiedene Modi zu unterteilen. A. Die bewusste, sprachnahe Selbstkontrolle, die sequenziell und analytisch arbeitet. Und B, die weitgehend unbewusste, nicht sprachpflichtige Selbstregulation, die die vielen zu berücksichtigenden und koordinierenden Informationen aus den internen Systemen, zum Beispiel Gefühle, Überzeugungen, Werte, Bedürfnisse und aus der sozialen Umwelt, weitgehend simultan, parallel verrechnet. Beide Formen des Willens, Selbstregulation und Selbstkontrolle, unterstützen erfolgreiches Zielstreben in all seinen Facetten, zum Beispiel die motivkongruente Zielwahl, die situationsangemessene Umsetzung von Absichten, das Verarbeiten von Misserfolg. Bitte beachten Sie, dass Kohl den Begriff der Selbstregulation in einem spezifischeren Sinne verwendet als andere Autoren, die damit generell Aspekte der Zielrealisierung und Handlungsregulation meinen. Im Modus der Selbstregulation greifen die handlungsregulatorischen Prozesse harmonisch ineinander. Die Bedürfnisse und Erfahrungen der Personen kommen ebenso zur Geltung wie die Anforderungen der Umwelt. Man könnte sagen, die Person folge einem inneren Kompass, der ihr den richtigen Weg scheinbar anstrengungsfrei anzeigt. Dies wird vor allem bei Handlungen der Fall sein, die intrinsisch motiviert sind. Die Selbstkontrolle braucht es jedoch, wenn man gegen innere Widerstände, zum Beispiel Lustlosigkeit, oder äußere Widerstände, zum Beispiel Ablenkung, angehen muss. Sie betrifft das, was man im allgemeinen Sprachgebrauch mit dem Willen meint, wenn man die Zähne zusammenbeißen, etwas durchziehen muss. In diesem Willensmodus werden die Handlungskontrollstrategien bewusst eingesetzt. Die Handlungsschritte werden wieder und wieder geplant, vor allem werden aber störende Handlungsimpulse und Gefühle unterdrückt. Das ist anstrengend und bleibt nicht folgenlos, wie die Forschung aus der Gruppe von Roy Baumeister zeigt. Das Self-Strength-Modell, Ressourcenmodell der Selbstkontrolle und Ego-Depletion, Erschöpfung der Selbstkontrollressourcen. Im Mittelpunkt des von Baumeister et al. Entwickelten Modells steht die Annahme, dass das Ausüben von Selbstkontrolle, ganz im Sinne des Begriffs von Kohl, auf ein nur begrenzt verfügbares Reservoir an Selbstkontrollenergie zurückgreift, das sich ähnlich einem Muskel, Muskelmetapher der Selbstkontrolle, erschöpft. Weitere Akte der Selbstkontrolle sind dann für eine gewisse Zeit nicht mehr so gut möglich. Dieses Phänomen der Erschöpfung von Willenskraft nennt Baumeister Ego Depletion. Im Originalton von Baumeister et al. 1998: The core idea behind ego depletion is that the self's acts of volition draw on some limited resource, akin to strength or energy, and that, therefore, one act of volition will have a detrimental impact on subsequent volition. We use the term ego depletion to refer to a temporary reduction in the self's capacity or willingness to engage in volitional action, including controlling the environment, controlling the self, making choices, and initiating action, caused by prior exercise of volition. Der typische experimentelle Ablauf, Doppelaufgabenparadigma, umfasst eine erste Aufgabe, die Selbstkontrolle erfordert. Zum Beispiel beim Betrachten eines auffühlenden Films jeglichen Emotionsausdruck unterdrücken. Oder ein wenig wohlschmeckendes Gemüse statt Schokoladenplätzchen essen. Danach bearbeiten die Probanden eine angeblich davon unabhängige zweite Aufgabe, bei der es ebenfalls Selbstkontrolle braucht, zum Beispiel anspruchsvolle Rechenaufgaben. Im Vergleich zu Probanden der Kontrollgruppe, die in der ersten Aufgabe keine Selbstkontrolle aufwenden mussten, sei es, dass sie ihren Emotionen freien Lauf lassen oder einfach die Plätzchen genießen konnten, fällt die Leistung der Experimentalgruppe in der zweiten Aufgabe signifikant schlechter aus. Ein Hinweis, dass sich bei ersteren die Stärke des Selbst, Self-Strength, als Selbstkontrollinstanz abgenommen hat und es zur Selbsterschöpfung, Ego-Depletion, gekommen war. In einer Meta-Analyse werteten Hugger et al. Die Ergebnisse von 83 Studien zum Self-Strength-Modell aus und berichteten einen mittleren bis starken Ego-Depletion-Effekt, D gleich 0,62. Neuerdings befasst man sich mit den Prozessen, über die Ego-Depletion entsteht, zum Beispiel im Zusammenhang mit physiologischen oder kognitiven Prozessen, sowie mit Moderatoren des Effekts. Aufgabenmerkmale, Merkmale oder Überzeugungen der Person, wie zum Beispiel implizite Willenstheorien.